Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Dirk Fuhrig, ich grüße Sie. Unsere Themen heute: Gedichte von Olga Martinova und ein Roman über die Vergangenheitsbewältigung in Chile, ausgelöst durch einen Täter, der sein Schweigen über die Verbrechen gebrochen hat. Ein wahrer Fall. Aber zunächst Louise Glück. Die Literaturnobelpreisträgerin wurde in den USA vor allem durch ihre Lyrik bekannt. Louise Glück schrieb aber auch Essays und kurz vor ihrem Tod im Oktober vergangenen Jahres im Alter von 80 Jahren einen ersten Prosaband. Marigold und Rose. Ein hinreißender Text, findet unsere Kritikerin Maike Fessmann.
Es liegt eine Heiterkeit über dieser Prosa, eine himmlische Leichtigkeit und Freude, und sie ist zugleich so vieles in einem. Einfach wie ein Kinderlied oder eine Gute-Nacht-Geschichte, anschaulich und voller sinnlicher Einfälle, prosaisch und rhapsodisch, geprägt von selbstbewusstem Witz und einem kniffligen Einsatz der Erzählperspektive, getarnt als eine höhere Form der Naivität. Marigold und Rose ist das erste Prosawerk der 2020 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichneten US-amerikanischen Lyrikerin Louise Glück. Sie schrieb es rauschhaft im Juli 2021. Die 1943 geborene Schriftstellerin litt Zeit ihres Lebens an Schreibkrisen. Der Nobelpreis wirkte offenbar befreiend. Marigold und Rose erzählt von zwei Zwillingsmädchen im ersten Lebensjahr. Und zwar aus der Perspektive der Mädchen selbst. So, als könnten sie sprechen, denken, sogar schreiben und wären gleichzeitig schlau genug zu wissen, dass das nicht sein kann.
Sie liebten diese Zeit, jeder auf ihre eigene Weise. Es war ihnen noch möglich, sich sicher zu fühlen. Dass sie so fühlten, merkten sie allerdings erst, als das Gefühl verschwunden war. Anfangs hatten sie sich, wie alle Babys, von ihren Triumphen ablenken lassen. Erst krabbeln, dann gehen und klettern, zuletzt sprechen. Die Kleider wurden zu klein, Strampler waren nicht mehr angemessen. Beide spürten die unendlichen Möglichkeiten, später dann eine Abwesenheit oder einen Verlust. Die verlorene Sicherheit. Aber das würde alles erst noch kommen.
Die Erzählung ist das sinnliche Porträt einer Lebensphase des absoluten Neubeginns und der Entdeckerfreude und des ganz speziellen Zuhause-Seins im eigenen Körper. Die Freude an den drallen, seidenweichen Armen, an Grübchen und duftender Haut wird aus dem Inneren des Schwesternduos kundgetan. Die eine beobachtet die andere, beide machen sich ihre Gedanken und belauschen die Erwachsenen. Aus dem Zwiespalt zwischen rückprojizierter Empfindung und prinzipieller Unzugänglichkeit dieser Erfahrung macht Louise Glück eine Prosa von philosophischer Anmut. Rose und Marigold sind eineiige Zwillinge, aber sie sind eben zwei und also setzen sie sich zueinander in Beziehung und werden von anderen in Beziehung gesetzt und verglichen.
Rose betrachtete ihre Schwester. Was für ein eigenartiges, kleines Ding sie ist, dachte sie. Die ganze Energie steckt in ihrem Kopf. Und dann dachte sie noch, ich kenne sie seit vor ihrer Geburt. Weil Rose der Welt zugetan war, machte sie sich Sorgen. Was würden andere von Marigold halten? Aber weil Rose so ausdauernd und treu war wie ihr Name, tat sie sich mit ihrer Schwester zusammen. Sie ergaben eine einzige Geschichte und Mutter und Vater waren nur ihre Zeugen.
Die Geschichte über das erste Lebensjahr ist auch eine Erzählung über die Zweiheit. Dabei geht es weniger um Dualismus als um Differenz, als Schöpferin von Bedeutung, so wie sie Jacques Derrida mit dem Kunstwort Differenz konzipierte. Spielerisch thematisiert Louise Glück philosophische Fragen. Das Verhältnis von gesprochener Sprache und Schrift, von Wahrheit und Realität, von Objekt und Bezeichnung, Erlebnis und Erinnerung. Vor allem ist Marigold und Rose ein sokratischer Dialog über das Wesen des Zwiegesprächs und der Zeit aus den Mündern zweier weiblicher Säuglinge.
Anders als Rose und die meisten Babys lebte Marigold nicht in der Gegenwart. Ihre Seele hat Flügel, dachte Rose, die ein gewisses Verständnis von Metaphern hatte. Der Gedanke gefiel ihr sehr gut, klang er doch fast wie etwas, das Marigold gedacht haben könnte. Sie wollte es ihrer Schwester sagen und beschloss, genau das zu tun, eines Tages, wenn sie die Wörter kannte.
In kurzen Kapiteln, strophenähnlich in Absätze gegliedert, ist Marigold und Rose so etwas wie die Quintessenz des Werks von Louise Glück, die am 13. Oktober letzten Jahres starb. Das Zwiegespräch, auch mit sich selbst, war ihre Form des Schreibens und Denkens, das Gespräch zu zweit ihre liebste Kommunikationsform. Wie sie überhaupt Privatheit, Vertrautheit, Intimität und Komplizenschaft in der Dichtung bevorzugte. Das schilderte sie in ihrer Nobelpreisrede, in der sie auch vom Wettbewerb erzählte, den sie als kleines Mädchen im Schlafzimmer ihrer Großmutter zwischen Gedichten von William Blake und William Shakespeare veranstaltet hatte. Marigold und Rose ist ihren beiden Zwillingsenkeltöchtern Emmy und Lizzie gewidmet. Konkretion und Abstraktion gehen ganz spielerisch Hand in Hand in diesem Werk, das nun zum Vermächtnis geworden ist.
Und dieses Vermächtnis hat Eva Bonnet aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Luchterhand Verlag, 64 Seiten, 18 Euro. Olga Martinova, Jahrgang 1962, stammt aus Russland und lebt seit 1990 in Frankfurt am Main. Ihre Romane, Gedichte und Essays zeigen sie als extrem belesene, sprachlich höchst genaue Autorin. Martinovas neuer Gedichtband »Such nach dem Namen des Windes« ist stark von der Erfahrung des Todes ihres Ehemanns geprägt. Beate Tröger stellt den Band vor.
Jeder erinnert sich an glückliche Tage, deren Glück in der Erinnerung noch herrlicher leuchtet, weil es vergangen ist.
Süden. Nacht. Es riecht punktiert nach Brandung und Jod, Aftershave, Schweiß, Fischernetzen, Sperma, Sonnenbrand, Parfum, Kaffee im glühenden Sandkästchen, dessen Glut, klebrigem Wein, Thymian. All das samt Lachen, Fluchen, etwas Gitarregekreische von Rudergabeln, Beschuss aus gewesenen und kommenden Kriegen, schreitet durchs Fenster herein, wo wir auf dem feuchten quadratischen Mond zwei Mondflecken sind, ohne Ahnung vom Tod zwischen uns.
So beginnt Gantiadi am Schwarzen Meer, Kolchis 1980er. Von draußen klingt und duftet der Sommer herein zu zwei Liebenden auf einem vom Mondlicht erhellten Laken. Der quadratische Mond des Bettlakens und die Liebenden als seine Flecken verdeutlichen die Weltentrücktheit der beiden. Der Bruch der Idylle bahnt sich in diesem Bild schon an, umso mehr, als sich in die Geräuschkulisse der Beschuss aus gewesenen und kommenden Kriegen mischt. Auch die Autorin Olga Martinova hat in den vergangenen Jahren mit krassen Lebensbrüchen umgehen müssen. Im Jahr 2019 verlor sie ihren Mann, den Lyriker und Romancier Oleg Jurjew. Im Februar 2022 begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und Martinova, die gemeinsam mit Jurjew 1990 Russland verlassen hatte, sah sich konfrontiert mit einer Situation, in der das Gespräch zwischen Menschen, die befreundet gewesen waren, nicht mehr möglich war. Martinova veröffentlichte 2023 das »Gespräch über die Trauer«. Darin versucht sie in Form von Tagebuchnotizen und oft um Worte ringend die Facetten der Trauer zu ergründen, schreibend Halt zu finden.
Ich lebe seit Olegs Tod mit einer Katastrophe, die andauert, deren Eigenschaft die Dauer bis zum Ende meines Lebens ist. Dieser Krieg ist noch eine Katastrophe, die jetzt da ist und nie verschwinden wird, egal wie es ausgeht.
Krieg und Tod also spielen eine zentrale Rolle. Immer wieder spielt das sprechende Ich auf Orpheus an. Der Sänger und Dichter der griechischen Mythologie, der seine verstorbene geliebte Eurydike aus der Unterwelt zurückzuholen versucht, geht in diesem Band eine Symbiose mit der Geliebten ein. Ohne Abwesenheit keine Anwesenheit. Die beiden bedingen in ihrem ineinander Verflochtensein erst den Mythos des Dichtersängers. Das Gedicht »Hölderlin ist tot« in Bordeaux, Psalm 22, bringt die braunen Frauen, aus dessen Hymne Andenken, mit Versen aus dem klagenden ersten Teil des 22. Psalms »Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen« in Verbindung. Die Anrede kann zugleich als Selbst und als Anrede an den abwesenden Geliebten gelesen werden. Eine Erfahrung verbindet das sprechende Subjekt mit Hölderlin und mit dem Beter des 22. Psalms.
Nun, vor dem Haus, versuch nun zu raten, wo hier der Feigenbaum im Hof herumstand und die braunen Frauen da selbst. Ich spüre nichts, ich höre zu, nichts. Hölderlin ist tot, tot, stell dir vor, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen.
Und immer wieder setzt das lyrische Ich an die paradoxe Anwesenheit der Abwesenheit des geliebten und verstorbenen Lebensmenschen zu fassen, wie in dem zweiteiligen Gedicht, das ein sonderbares Tennismatch beschreibt, gegen einen unsichtbaren Gegner, der nicht mehr lebt. Im zweiten Teil heißt es:
Ohne Reim zu schreiben, ist wie ohne deinen Atem zu atmen. Deshalb kommen diese Verse ohne den tönenden Punkt des Balls an dem Schläger aus.
Die lähmende Trauer, deren Starre sich nicht heilend, sondern kränkend löst, wie Martinova im Gespräch über die Trauer bemerkt, ist für diese Gespräche dabei allem Schmerz zum Trotz fruchtbarer Boden. Im Dialog mit dem abwesenden Partner, mit der literarischen Tradition der Moderne, hat Olga Martinova einen orphischen Gedichtband geschrieben, der weite Resonanzräume eröffnet. Er umspielt die Einsicht, dass der Verlust des Lebensmenschen durch nichts auszugleichen ist, dass ein poetisches Sprechen darüber diese Erfahrung von Leere und Schmerz dennoch in gewisser Weise einhegen kann.
Beate Tröger war das über Such nach dem Namen des Windes von Olga Martinova. Den Gedichtband hat der Fischer Verlag veröffentlicht, 128 Seiten, kosten 25 Euro. In Chile regierte zwischen 1973 und 1990 Augusto Pinochet. Unter seinem autoritären Regime wurden Gegner gefoltert und getötet, sie verschwanden einfach. Auch mehr als 30 Jahre nach der Rückkehr zur Demokratie sind Nachwirkungen der Diktatur spürbar. Die Schauspielerin und Schriftstellerin Nonna Fernandez hat einen Roman geschrieben, in dem ein Folterer im Mittelpunkt steht. Der hatte bereits 1984 in einem Zeitungsinterview Verbrechen, an denen er persönlich beteiligt war, zu Protokoll gegeben. Der Roman heißt Twilight Zone. Übersetzt hat ihn Friederike von Kriegern, die bei mir im Studio war. Frau von Kriegern, guten Tag.
Vielen Dank, ich freue mich.
Die Handlung von Twilight Zone, diesem Roman, spielt im Jahr 1984. Der Mann, der gefoltert hat, wird da immer genannt. Das ist ein Offizier der Luftwaffe. Er vertraut sich einer Journalistin an. Er gesteht, an welchen Brutalitäten er im diktatorischen Regime beteiligt war. Das ist ein wahrer Fall, der sich wirklich abgespielt hat, oder?
Das ist ein wahrer Fall, genau. Ich habe Ihnen das mitgebracht. Das kann man jetzt im Radio natürlich schlecht sehen. Aber es gibt diese Zeitschrift, in der er ausgesagt hat, die kann man heute noch abrufen im Internet.
Also die Zeitschrift Haus Kause. Und das war eine oppositionelle Zeitschrift, die trotz der repressiven Bedingungen unter der Diktatur erscheinen konnte.
Genau. Und die hat im Jahr 1985 diesen Bericht veröffentlicht mit diesem Mann auf dem Titelbild, um den es in dem Roman geht. Je torturé, also ich habe gefoltert, die Aussage dieses Militärangehörigen, der es nicht mehr ausgehalten hat und mit der Wahrheit raus muss und dadurch eine Lawine auslöst an Aufklärung und an letztlich auch politischen Konsequenzen.
In dem Roman wird ja genau geschildert, wie es zu diesem Geständnis letztlich kam, auch wie es zu der Veröffentlichung kam. Es musste ja sehr genau recherchiert werden, ob das alles stimmt, was der Mann sagt.
In der historischen Wirklichkeit, klar, wurde das alles genau überprüft, was im Roman passiert, also wie kam es zu dieser Aussage. Das ist dann natürlich eine Gratwanderung zwischen den Fakten und einer Imaginationsleistung. Dieses Thema, wie gehe ich mit Erinnerung um, wie werden Erinnerungen gemacht? Und dann natürlich ist es, als Literatur hat es eine andere emotionale Fallhöhe, eine ästhetische Kraft, die einen natürlich anders erreicht.
Es geht ja ganz konkret um Erlebnisse, um Ereignisse, die die Erzählerin als junge Frau oder als Kind miterlebt oder hört aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft, aus der Familie. Also es geht darum, dass das Regime des Diktators Menschen hat verschwinden lassen. Es gab Attentate, es gab Leute, die willkürlich verhaftet und gefoltert wurden. Es gab Morde, die auch bekannt waren, aber die in der Öffentlichkeit, in der kollektiven Erinnerung verdrängt wurden. Nun macht Nonna Fernandez in ihrem Roman, sie hat ja so eine Art, ich würde fast schon sagen, Montagetechnik. Also es gibt die journalistischen Fakten, die erzählt werden. Es gibt manchmal auch so eine Art Liste der Ereignisse, gerade am Schluss, was innerhalb der Diktatur passiert ist. Es gibt aber auch so lyrische Elemente. Es gibt ganz persönliche, ja fast gedichtartige Passagen. Für Sie als Übersetzerin, wie war das denn, diese unterschiedlichen Tonlagen zusammenzubringen?
Also ich kenne den Ton von Nonna schon durch ihre Theaterstücke, die ich auch übersetze. Und Nonna kommt von der Bühne und ich finde, das merkt man ihrer Sprache an. Und ich empfinde das in dem Roman auch nicht als so disparat. Es ist eigentlich eine angenehme Art des Wechsels, dass man sich eben nicht durch 250 Seiten Akten liest, sondern dass es einen Wechsel hat, dass es eine andere Dynamik entwickelt.
Eine weitere Herausforderung, stelle ich mir vor, ist ja die Brutalitäten, die unter dem Regime von Augusto Pinochet vorgekommen sind, die ja in dieser Person des Protagonisten, der Mann, der folterte, immer wieder auftauchen und an ihm festgemacht werden. Die sind ja zum Teil schwer erträglich zu lesen, also die Foltermethoden. Wie war das denn bei der Übersetzung? Wie brutal musste die Übersetzung sein, damit sie so ist wie das Original?
Das ist brutal. Also das Wissen, das sind wahre Fälle, das sind keine ausgedachten Geschichten. Am Ende wird es nicht wieder gut, sondern diese Menschen sind tatsächlich so gefoltert, misshandelt, getötet worden. Das verschärft natürlich die Situation. Und dann aber die ästhetische Dimension, die tatsächlich mir auch als Übersetzerin nahegegangen ist. Also das ist ein Roman, bei dem ich noch bei Textarbeitsdurchgängen, wo man eigentlich denken sollte, okay, das ist jetzt verstanden, habe ich noch geweint. Ja, das ist tatsächlich so. Also das sind auch Gefühle, die sollten ruhig empfunden werden.
Der Titel des Buchs ist ja Twilight Zone, bezieht sich auf eine amerikanische Fernsehserie, die mit Fantasy- und Science-Fiction-Elementen arbeitet. Welche Rolle spielt denn diese literarische, diese ja filmische Referenz in dem Buch?
Es ist eigentlich eine doppelte Referenz, kann man sagen. Einerseits ist es die Jugend der Protagonistin, die in der Kindheit in den 80ern diese Serie schaut und ihre Nachmittage damit verbringt. Das ist so eine Parallelwelt. Sie entdeckt später, dass neben der Welt, die sie so als ihre Normalität empfunden hat, eine andere war. Das heißt eben, dass diese Menschen, die nicht mehr da waren, dass die woanders hingeraten sind, als man dachte. Und dieses Paranormale, das ist sozusagen dann als Metapher für dieses Leben und für den Versuch im Nachhinein zu verstehen, was da eigentlich geschehen ist.
Lassen Sie uns noch über Nona Fernandes ein bisschen weitersprechen. Die Autorin ist ja hierzulande noch nicht allzu bekannt. Sie ist 1971 in Santiago de Chile geboren, hat also ihre gesamte Jugend unter der Diktatur von Augusto Pinochet verbracht. Sie ist auch Schauspielerin und schreibt Theaterstücke. Sie haben erwähnt, man merkt das auch an ihrem Ton. Das Theaterstück Mädchenschule wurde 2021 in Dortmund aufgeführt. Dann gibt es ein Band mit Kurzgeschichten, Die Toten im trüben Wasser, das Mapucho. Der Himmel ist ein Buch von ihr auf Deutsch. In den meisten dieser Texte spielt die Vergangenheit, also die Pinochet-Diktatur und ihre Folgen, eine Rolle. Ist das das Thema der Literatur von Nona Fernandes?
Ja, das ist ihr Lebensthema, das würde ich absolut so sehen. Also es gibt tatsächlich einige Geschichten und Anekdoten und Figuren, die wieder auftauchen. Das heißt also, wenn man sich länger mit ihrem Gesamtwerk beschäftigt, dann kennt man auch einzelne Figuren und dann weiß man, was mit dieser einen Figur am Ende passieren wird. Und auch wenn es dann in dem einen Text vielleicht gar nicht erzählt wird, bildet sich auch daraus wieder, so ähnlich wie es in dem Roman selbst geschieht, so ein Puzzle, ein Teppich aus verschiedenen Informationen, die man am Ende zusammenführen kann. Also diese Mädchen aus dem Theaterstück Mädchenschule, die kommt zum Teil auch hier drin vor. Der eine Vater, der beim Militär ist und sich die Hand wegsprengt, den kenne ich schon aus einem anderen Buch. Also es ist ein Gewebe aus Erinnerungen und einem Aufarbeiten der persönlichen, aber dann eben auch der kollektiven chilenischen Vergangenheit.
Das Buch Twilight Zone ist ja schon 2016 in Chile erschienen, hat also ein bisschen gedauert, bis es jetzt auch nach Deutschland kam. Welche Rolle spielen denn Schriftstellerinnen wie Nona Fernandes, Schriftsteller, die sich mit der Vergangenheit, mit dieser repressiven, totalitären Vergangenheit beschäftigen und sie aufarbeiten, kollektive Erinnerungen ist das Stichwort. Welche Rolle spielen Schriftsteller dort in Chile heute?
Eine große. Also die Vergangenheitsaufarbeitung hat eigentlich eingesetzt, als die Vergangenheit noch eine Gegenwart war. Es fing mit dem Exil an, es fing dann an mit Texten, die im Ausland publiziert wurden, schon während der Diktatur. Und heute ist eben am Werke die Generation der Autorinnen und Autoren, die selbst Kinder waren in der Diktatur, die also weder Opfer noch Täter sind. Und sie ist aber auch eine Generation, und Nona ganz prominent dabei, die eben nicht nur über diese Ereignisse schreibt und reflektiert, sondern die sich auch einsetzt. Also Nona Fernandes war ganz aktiv dabei, bei den Versuchen, jetzt eine neue Verfassung in Chile einzuführen und hat jahrelang jetzt eigentlich vorwiegend politisch gearbeitet und im Versuch, die alte Pinochet-Verfassung durch eine zeitgemäßere, modernere Verfassung abzulösen. Das heißt also, da gehen auch Politik und Literatur durchaus Hand in Hand.
Friederike von Krieger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, ich habe mich gefreut.
Twilight Zone von Nona Fernandes ist bei Kulturbooks erschienen, hat 238 Seiten und kostet 24 Euro. Das war der Büchermarkt. Nach den Nachrichten warnt Wissenschaft im Brennpunkt vor explosionsartig steigenden Geburtenraten bei Zikaden in den USA. Ich heiße Dirk Fuhrig, machen Sie es gut.